Ja, es ist schön, wenn man diesen Film sieht und wenn man alle die Akteure hier persönlich kennt. Das sind meine Kollegen aus Berlin, aus Jerusalem oder das sind jüdische Personen, die wir gerade gesehen haben, denen wir geholfen haben, nach Israel einzuwandern. Es geht heute um die bleibende Erwählung Israels und wie wir als Gemeinde davon profitieren können. Aber es geht zuerst um Gott selber. Stimmt das? Es geht um unseren Gott, denn wir beten nicht Israel an, sondern wir beten den Gott Israels an. Und wir freuen uns über den Messias, so wie wir es eingangs aus diesen verschiedenen Schriftstellen gehört haben. Welch ein Segen, der aus dem jüdischen Volk hervorkam. Wo wären wir heute, wenn nicht durch Israel, durch diesen jüdischen Mann Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wo wären wir heute? Gott hat seinen Heilsplan begonnen. Aber Gott ist nicht einfach irgendwo von der Seite reingekommen, sondern Gott ist ein treuer Gott. Und Gott hat das Kommen Jesu vorbereitet. Über Jahrhunderte vorher haben die jüdischen Propheten davon geredet. Und dann, als die Zeit erfüllt war, kam Jesus hinein in diese Welt. Welch ein Tag des Segens, welch eine Zeit des Segens. Die bleibende Erwählung Israels und wie wir davon profitieren können. Wir wollen am Anfang hineinschauen in den Brief an die Römer. Das sind die Grundlagen des Evangeliums, ihr Lieben. Was wir jetzt gleich lesen werden, im Römerbrief sind uns wesentliche Kernaussagen der Heiligen Schrift genannt. Und der Autor unter der Inspiration des Heiligen Geistes ist der Apostel Paulus. Warum schreibt er drei Kapitel zu Israel, zu unserem Verhältnis zum jüdischen Volk? Paulus ist Jude. Er bekämpft am Anfang diesen neuen Glauben leidenschaftlich. Saulus, so war ja sein ursprünglicher Name. Er ist auf dem Weg nach Damaskus in Syrien, um dort die Christen, die neuen Gläubigen zu verfolgen, ins Gefängnis zu bringen, ohne Erbarmen, Frauen, Kinder, alle, die der falschen Lehre anhängen. Aber ihr kennt diese Geschichte, ihr wisst, was auf dem Weg nach Damaskus geschieht. Er begegnet dem auferstandenen Christus. Und diese Begegnung ist so dramatisch, dass unser Saulus zum Paulus wird, dass diese Christusbegegnung ihn zu Boden wirft, ihn 3 Tage blind sein lässt und sein gesamtes Lebensmodell erschüttert wird. Und dann beginnt etwas ganz Neues. Er bekommt eine Offenbarung über den Gott Israels und über das jüdische Volk. Warum nochmal zurück zu unserer Frage? Schreibt der große Apostel im Römerbrief 3 Kapitel bezüglich Israel und der Gemeinde? Erstens, es betrifft natürlich Paulus, so wie er jetzt heißt, ganz persönlich. Denn er ist ja Jude, er ist ein Intellektueller der damaligen Zeit gewesen, hochgebildet und er kommt aus diesem Volk. Zweitens, es ist natürlich sein apostolischer Auftrag. Ein Apostel ist nicht nur ein Prediger oder ein Pastor, wie wir heute sagen würden, sondern ein Apostel ist eine Persönlichkeit, die von Gott gesandt ist, mit einer besonderen Aufgabe, mit einer besonderen Vollmacht, Grundlagen zu legen, das Evangelium hineinzusprechen in unsere Zeit und dass das Ganze mit Zeichen und Wundern bestätigt wird, dass man sieht, hier ist ein Gesandter Gottes. Solch ein Mann ist unser Paulus. Er möchte die Gemeinde warnen, aber auch lehren, unterrichten. Er möchte sie mit hineinnehmen, sozusagen, in dem, was wir jetzt gleich anschauen, dass sie diese Gedanken Gottes verstehen. Da ist ein Gott, der schon lange vor Christus seine Geschichte begonnen hat mit einem Volk, mit dem jüdischen Volk. Ein Gott, der begonnen hat mit Abraham. Und der hineinwirkt, jetzt als die Zeit erfüllt war, hinein in unsere Welt. Welch ein Gott, dem wir vertrauen können. Welch ein Gott, der Geschichte schreibt, der uns kennt. Und die Bibel sagt ja, dass alle Tage unseres Lebens in sein Buch geschrieben sind, bevor sie waren. Welch eine Weisheit, welch eine Vollmacht, welch ein Gott der Treue, auf den wir uns total verlassen können. Gottes Wille wird offenbart. Und wir gehen rein in das Wort Gottes. Wir beginnen in Römer 11, ab Vers 18. Da heißt es, rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Noch einmal einige kurze Vorbemerkungen. An wen schreibt der große Apostel Paulus diesen Brief? An die Gemeinde in Rom. Rom war die große Hauptstadt, die Weltstadt und wahrscheinlich dort auch eine bunte, interkulturelle Gemeinde, eine große Gemeinde, sehr wahrscheinlich eine wachsende Gemeinde. Aber womöglich auch schon damals eine Gemeinde, die so ein bisschen vergessen hat, wo sie eigentlich herkommt. Und hier erinnert der Apostel Paulus damals die Römer an uns heute, pass auf, ja, du hast nicht den Glauben erfunden. Mit dir hat das nicht alles angefangen, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk Gottes ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern Gott hat es über Jahrhunderte vorbereitet. Er hat einen Weg des Heils gelegt durch das jüdische Volk. Rühmst du dich? Okay, du kannst dich rühmen, aber dann sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ich habe in meinem kleinen Haus in Berlin, als wir das gekauft haben, stand so ein kleines Kirschbäumlein am Rande des Grundstückes. Und dieses kleine Kirschbäumlein, vor 20 Jahren sind wir da eingezogen, es hat sich inzwischen gewaltig entwickelt. Und es gibt so richtig große Knupperkirschen. Kennt ihr die? So gelb-rote. Die kann man schon essen, wenn die gelb-rot sind. Ganz lecker. Süßkirschen, ja. Und der trägt Kirschen und der schlägt aus, dieser Baum. Ich muss jedes Jahr die Baumschule holen lassen, weil ich möchte da nicht in 6 Meter Höhe steigen. Der ist 6, 7 Meter hoch, weit ausladend und er wird jedes Jahr beschnitten. Viel Frucht, ausladender Baum. Aber was ist das Geheimnis dieses Baumes? Das Geheimnis dieses Baumes ist nicht sein starker Stamm. Aus dem kleinen Setzling wurde ein großer starker Kirschbaum, sondern das Geheimnis liegt im Verborgenen unter der Erde. Irgendwo muss mein Kirschbaum einen Zugang zu einer Wasserader gefunden haben. In Berlin haben wir teilweise wasserführende Schichten, schon sehr früh, schon ab 6, 7 Meter gibt es wasserführende Schichten und auch in den Hitzesommern der letzten Jahre hat sich dieser Baum grandios entwickelt. Nicht du trägst die Wurzel trägt dich. In unserem Leben sind oftmals die Dinge, die nicht so offensichtlich sind, die man nicht so sieht, ja, die nicht durch schicke Kleidung oder äußeres Auftreten gemacht sind, sondern das im Verborgenen, das sind die entscheidenden Dinge unserer Persönlichkeit und auch unseres Glaubens mit Gott. Da ist eine Wurzel, die uns trägt. Da hat Gott seine Geschichte Jahrhunderte vorher mit dem jüdischen Volk begonnen. Und wir gehören heute dazu. Welch ein Segen. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Darum fällt es uns manchmal so schwer und vielleicht besonders auch in Deutschland, mit dem Rucksack unserer Geschichte, das mit Gott und Israel richtig zu verstehen. Es geht nicht darum, ihr Lieben, dass wir Israel-Freaks werden. Ich bin hier ohne Kippa gekommen und ohne Israel-Fahne. Es geht um etwas viel Tieferes. Es geht nicht um äußere Zeichen, ja. Es geht darum, dass wir Gottes Handeln verstehen, dass bis zu uns Gott Segenslinien gelegt hat. Oder lieber so rum, von der Wurzel her, Segenslinien, von denen wir heute profitieren, von denen wir so einen Reichtum des Glaubens erleben dürfen. Es ist ein Geheimnis, aber dieses Geheimnis Gottes soll uns nicht unbekannt bleiben, dass wir uns selber nicht für klug halten. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Nur ein Teil der Juden hat vorübergehend das Heil in Jesus noch nicht verstanden, bis die Vollzahl der Heiden, das sind wir, eingegangen ist zum Glauben. Aber immer mehr im jüdischen Volk, in Israel und weltweit, tausende Juden finden zum Messias, zu unserem Jesus, zu ihrem Jesus. Gott bewegt sich auf gewaltige Weise und Dinge, von denen hier vielleicht noch nur in der fernen Zukunft geredet wird, sie geschehen heute. Gott hat nur zum Teil Israel Verstockung widerfahren lassen. Und Vers 26, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Eine gewaltige Aussage, ganz Israel wird eines Tages gerettet werden. Lieber Gott, wie soll das gehen? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber wisst ihr, wir können uns so manches nicht vorstellen. Und der Glaube geschieht nicht mit unserem Intellekt. Es glaubt nicht der am besten, der die meisten Doktorentitel hat und am längsten studiert hat, sondern geglaubt wird mit unserem Herzen. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, wenn wir nicht ganz einfach Gott vertrauen, was er sagt, dass er es auch tun kann, dann haben wir keine Verbindung zu ihm, keine Verbindung zu seinem Wort. Aber wenn wir glauben, unabhängig von unserer Bildung, wenn wir in unserem Herzen sagen, ja Gott, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn du es sagst, du kannst es auch tun und du wirst es tun. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und Vers 27, und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen und dieser Bund ist nach wie vor gültig. Jesus kam nicht, um alles beiseite zu wischen und irgendwie neu anzufangen. Gott ist ein Gott der Verwurzelung. Das, was er aufgebaut hat, was die Propheten vorhergesagt haben, Jahrhunderte vor Jesus, das geschieht jetzt. Was haben wir davon? Das zeigt uns, wie mächtig unser Gott ist, wie stark sein Wort ist und wie sehr du heute ihm vertrauen kannst und dass du sein Wort mitnehmen kannst heute aus diesem Gottesdienst hinein in deine Lebensumstände. Dass dieser Gott, der mit Abraham, Isaak und Jakob gegangen ist, das ist auch dein Gott. Dieser Gott wirkt hinein in deine Familie, in dein Umfeld, in deinen Arbeitsplatz. Und wenn du morgen an die Arbeit gehst, wenn du heute zurückkommst in dein Haus, in deine Wohnung und du bist ein Gläubiger, ein Jesus-Nachfolger, dann sei dir gewiss, der Segen Gottes, der da ist, durch Christus Jesus fließt auch durch dich. Du bist ein Segensträger. Du bist nicht klein und mickrig. Du bist nicht klein und mickrig, du bist nicht unbedeutend. Manchmal fühlen wir uns so, ich kenne das ganz genau so wie ihr. Manchmal hat man einen schlechten Tag, man wacht auf und denkt, oh nein, wenn ich an alles denke, was heute getan werden muss, lieber Gott, hilf mir, wie soll das gehen? Und manchmal stehen wir vor Problemen in unserer Familie, Trauerfälle, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Probleme in Beziehungen und wir wissen nicht ein und aus, aber der Gott, der treu ist mit Israel, der Israel sammelt, wie wir es gesehen haben in diesem kurzen Film von den Enden der Erde, der ist auch dein Gott. Und er ist zuverlässig, er ist treu. Und auch wenn manchmal scheinbar Gottes Verheißungen sich hinauszögern, Gott ist mit dir und er segnet dich und deine Familie und er wirkt durch dein Leben hindurch. Gott ist ein Gott der Bündnisse. Er hat einen Bund geschlossen. Und dieser Bund ist kein Vertrag. Das ist kein Kfz-Vertrag, den man jetzt schnell mal ändert am Jahresende, um ein paar hundert Euro zu sparen. Mein Makler hat mir gerade empfohlen, ja, ändere mal deinen Kfz-Vertrag, da gibt es eine andere Versicherung, 400 Euro weniger im Jahr. Natürlich mache ich das. Verträge werden geändert, Verträge werden geschlossen. Aber niemals ein Bund. Und schon gar nicht ein Bund, den Gott geschlossen hat. Gott hätte es gar nicht nötig gehabt, einen Bund mit Israel zu schließen, weil er ist doch der mächtige, heilige, ewige Gott. Und wenn Gott sagt, so machen wir das, dann ist es so. Aber Gott hat zu seiner Gottheit den Menschen, dem Abraham, ist er entgegengekommen und hat mit ihm einen ewigen Bund geschlossen. Und Gott wird ihre Sünden wegnehmen. Und es geschieht schon, wie ich es eben gesagt habe, Gott beginnt, in dem jüdischen Volk zu wirken und durch das jüdische Volk. Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Väter willen. Ja, sie sind Feinde des Evangeliums. Man kann schnell immer, wir sind manchmal so, wir fahren schnell auf das ab, was erstmal negativ rüberkommt oder uns negativ erscheint. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, damit meint er, dass viele jüdische Menschen Jesus noch nicht als ihren Messias erkannt haben, aber hinsichtlich der Auserwählung des Bundesgottes sind sie Geliebte um der Väter willen. Gott sagt auch heute zu Israel, mein geliebtes Volk, ich stehe zu diesem Bund. Ihr Lieben, wenn schon ein menschlicher Vater, eine Mutter, wenn wir schon unseren Kindern hinterhergehen, auch wenn sie auf Abwege geraten, wie viel mehr unser Gott, der heilig ist, der mächtig ist. Kein Vater, keine Mutter, kein Großvater, keine Großmutter. Wir sind jetzt vierfache Großeltern und wir platzen vor Stolz über unseren Enkelkindern. Ja? Es ist so schön, Vater und Mutter zu sein, Großvater, Großmutter. Oder wenn du geistliche Kinder hast, wenn du Menschen hast, die du begleitest, die zum Glauben in die Gemeinde gekommen sind durch dich. Wir kümmern uns doch um die, ist doch klar. Und wir lassen die doch nicht fallen, wenn sie mal eine Krise haben, wenn sie auf Abwege geraten, dann sagen wir, Gott, du hast versprochen, hier steht es in deinem Wort, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und dabei bleibt es. Wie viel mehr unser Gott, Gottes Treue, Gottes Auserwählung sagt, es sind Geliebte um der Väter willen. Und das andere wird auch kommen, denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Und Vers 30, denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Versteht ihr, was hier steht? Nur weil vorübergehend die Juden noch nicht geglaubt haben, kam das Heil zu uns. Eine theoretische Frage, was wäre gewesen? Jesus kam auf diese Welt und 100% des jüdischen Volkes hätte ihn angenommen, die Knie vor ihm gebeugt und gerufen, Halleluja, der Messias, der Erretter ist da. Gottes Weisheit, Gottes Voraussehung. So haben sie jetzt nicht geglaubt, ein Teil von ihnen, Klammer auf, Klammer zu, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Und dazu noch Galater 3, Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Der Segen Abrahams ist auch heute noch gültig. Der Hebräerbrief sagt uns das, Vater des Glaubens ist Abraham. Und wir sind hineingekommen, wir sind sozusagen später dazugekommen durch Jesus, durch Gottes Geschenk. Und wir haben diesem Volk so viel zu verdanken. Ihr Lieben, es geht nicht um diese Fahne, es geht nicht um diese Steine, wobei das schon ein besonderer Ort ist. Wer schon dort war, an der westlichen Tempelmauer, direkt hinter der westlichen Tempelmauer, befand sich ja das Allerheiligste, der Ort der Gegenwart Gottes, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hineingehen konnte, um für seine Sünden und die Sünden des Volkes Buße zu tun. Hier seht ihr den für Juden heiligsten Ort. Aber ihr Lieben, es geht nicht um Steine, es geht nicht um eine Fahne, es geht um Gottes Segenslinien, dass wir diese Segenslinien durch eine Offenbarung des Geistes neu erkennen, dass wir verstehen und das mitnehmen, wir sind nicht alleine unterwegs, wir gehören zu einer großen Familie, wir sind an diese Wurzel, an diesen edlen Ölbaum angeschlossen. Welch ein Vorrecht! Wenn der Teufel zu dir kommt, wenn deine eigenen Gedanken sagen, oh, ich bin alleine, keiner kümmert sich um mich, ich habe niemand, ich bin Einzelkind, vielleicht Waisenkind, ich habe keine Eltern oder meine Eltern sind weit weg, ich bin getrennt. Glaub diesen Gedanken nicht. Du gehörst zu einer großen Gemeindefamilie. Amen. Und diese große Gemeindefamilie gehört in Christus auch zu unseren Wurzeln. Und wir haben dem jüdischen Volk so viel zu verdanken. Ich wünsche euch allen, dass ihr einmal hier beten könnt, so in dieser Abendstimmung, am besten am Freitagabend, an einem Vorabend oder Beginn des Schabbat, wenn dann im Laufe des Abends Tausende, Zehntausende kommen, um hier zu beten. Es ist ein besonderer Ort. Aber weißt du, ein besonderer Ort ist auch hier bei uns in diesem Gottesdienst oder hier in diesem Gottesdienst. Das ist eine große Konferenz in Jerusalem. Man sieht nur einen Ausschnitt. Tausende Christen sind zusammen, um Jesus anzubeten. Und sie kommen aus Asien, wie ihr sehen könnt. Und sie lieben den Herrn, sie lieben unseren Gott. Und gemeinsam mit jüdischen Gläubigen erleben wir ein Stück Vorgeschmack auf den Himmel. Derselbe Gott, der Gott Abrahams, ist auch hier in unserer Mitte. Und er geht mit dir und er geht mit den Nationen. Und von Jerusalem ging das Evangelium an die Enden der Erde. Und was passiert in dieser letzten Zeit? Jetzt kommen von den Enden der Erde die Gläubigen. Wir waren in dieser Konferenz aus über 100 Nationen. Von den Enden der Erde kommen wir zurück an den Ort, da wo alles begonnen hat. So gewaltig, so wunderbar. Noch einmal kurze Wiederholung. Wie startete Gottes Bund mit Israel? Er schloss einen Bund mit Abraham, weil Abraham glaubte Gott. Obwohl sein Verstand und die Umstände dagegen sprachen, glaubte er Gott, dass er ein Vater vieler Völker wird und dass durch seine Nachkommen alle Nationen gesegnet werden. Was ist denn das für eine Verheißung, dass durch einen Mann und seine Nachkommen alle Nationen gesegnet werden? Ist ja vollkommen unlogisch, vollkommen unwissenschaftlich, würden wir sagen. Aber da war ein Nachkomme Abrahams, der kommen sollte, viele, viele Jahre nach ihm, der die Sünden des Volkes und aller Welt tragen sollte. Und sein Name ist Jesus Christus, Jeschua, der Messias aus dem jüdischen Volk. Gott begann mit Abraham. Dieser Bund Gottes ist stabil bis heute. Biblische Prophetien erfüllen sich. In deinem Nachkommen sollen alle Geschlechter, alle Nationen gesegnet werden. Preis sei dem Herrn. 1. Mose 12. Wie kann ich und meine Familie, wie können wir gesegnet werden, ihr Lieben, indem wir diese Segenslinien verstehen, unter dem Segen Gottes bleiben und Segen weitergeben. Mit Segen ist es so wie mit vielen Dingen in unserem natürlichen Leben. Ja, es ist schön, Geld zu verdienen. Und wenn immer mehr Geld auf dem Konto ist und es ist schön, ein Haus zu bauen, es ist schön, ein Auto zu haben, aber stell dir vor, du fährst immer allein in deinem Auto, du bist immer allein in deinem Haus, du hast immer mehr Geld, aber du lädst nie jemand ein, du gibst keine Party, du hast keine Familie. Hey, der größte Segen kann doch recht langweilig werden und sogar zum Fluch werden, wenn wir ihn nicht weitergeben. Wir sind so massiv gesegnet durch das jüdische Volk, durch den Juden Jesus, der unsere Sünde getragen hat. Segenslinie in deinem Leben. Oder noch besser, so dargestellt, von der Wurzel her. Segenslinie, ja? Und gib diesen Segen weiter. Da ist so viel in dir an Kenntnis Gottes, das heilige Wort Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes und so weiter und so weiter. Ja, wie sieht denn Gott das jüdische Volk heute? Gott liebt Israel noch immer. Sein Bund ist unveränderbar und Gottes Wort, wir haben es gerade noch mal gelesen, ganz Israel wird gerettet werden. Der Tag wird kommen, er wird ihre Schuld abwaschen. Hesekiel 36, 37, Gott wird ihnen ein neues Herz, einen neuen Geist geben und es hat schon gestartet. Sehen wir das? Es ist schon so, dass etwa 10 Millionen Menschen im modernen Israel leben und etwa 8, 9 Millionen Juden sind noch in den Nationen. Das heißt, der Gipfel ist schon überschritten. Wir sind schon auf dem Weg vom Gipfel bergab. Die Dinge Gottes gehen so schnell. Das Evangelium ist an die Enden der Erde gekommen. Fast jede Kultur, fast jeder Stamm von Eingeborenen hat das Evangelium gehört. Das Evangelium an die Enden der Erde, vom Reich Gottes und von Jesus. Und parallel sammelt Gott sein Volk und ruft es zurück in diese erste Beziehung zu ihm. Gott liebt die Gemeinde, Gott liebt uns und er liebt noch immer seine erste Liebe, Israel. Und wir können uns auf diesen Gott verlassen. Darum lieben auch wir Israel, weil Gott Israel liebt. Wir lieben nicht Israel, weil es irgendwie ein Thema ist, was uns interessiert oder wo du sagst, mich interessiert das überhaupt gar nicht. Israel ist kein Thema, was wir abwählen können oder was wir irgendwie bevorzugen, sondern Israel ist Herzensanliegen des himmlischen Vaters. Es ist Teil unserer Glaubenswurzel, die uns trägt. Es ist unsere Familie, unsere Glaubensfamilie, zu der wir gehören. Die Gemeinde hat ihre Wurzel. Wir sind massiv durch Israel gesegnet. Und Familie ist was Schönes, ne? Das ist meine Familie. Und in wenigen Tagen werden wir wieder zusammen sein und feiern zwei große, runde Geburtstage. Hier ist auch eine große Familienfeier mit Uroma, Uropa, Bruder, Schwester, Enkel, Kinder und so weiter. Das ist toll, ne? Und es ist doch schön, zu einer Familie zu gehören. Stimmt das, ihr Lieben? Wir sind massiv gesegnet und wir sind eben nicht alleine unterwegs. Lass dich nicht belügen. Wenn der Montagmorgen kommt, wenn du heute alleine in deiner Wohnung sitzt, du bist nicht alleine, der Geist Gottes lebt in dir. Du hast das Wort Gottes bekommen, du bist eingewurzelt, du gehörst zu einer Gemeinde. Verlass deine Versammlung nicht, sei hier dabei, unterstütz Pastor Mike, seid aktiv, baut gemeinsam das Reich Gottes, weil da ist ein gewaltiger Unterbau, da ist ein gewaltiger Unterbau. Da ist etwas, wo wir mit hineingenommen sind in einen Segensfluss Gottes. Christus, ein Jude, starb für uns. Wir sind gesegnet durch das jüdische Volk bis heute, gesegnet durch geistliche Väter und Mütter. Und dieser Segen ist dazu da, um ihn weiterzugeben. Es macht Spaß, Menschen einzuladen. Wenn du ein Haus hast, eine Wohnung, lade doch mal wieder jemand ein zu einem gemeinsamen Essen. Aus der Gemeinde oder Freunde oder Nachbarn. Nimm jemanden mit in deinem schönen Auto. Alleine fahren, auf die Dauer ist ja auch langweilig. Ja, und wenn du verreist, verreist doch gemeinsam mit einem Freund, mit jemand aus der Gemeinde. Es ist so wunderbar, Segen zu empfangen. Aber der größte Segen macht keinen Spaß, keine Freude, wenn er nicht weitergegeben wird. Weil austeilen macht doch Freude. Geben ist seliger als nehmen. Amen. Das sagt Gottes Wort. Wir biegen auf die Zielkurve. Gott sammelt Israel und die Gemeinde. Das Ganze ist umkämpft. In vielen Herausforderungen, in vielen Leiden. Ihr Lieben, darauf kann ich nicht weiter heute eingehen. Es ist nicht einfach. Gott sammelt auch Israel aus dem Land des Nordens. Das ist die Ex-Sowjetunion. Und 1,2 Millionen Juden sind aus der Ex-Sowjetunion bereits in Israel angekommen. Ein gewaltiges Wunder. Und jetzt kommen wieder Tausende unter großen Schwierigkeiten. Zunächst haben wir vielen aus der Ukraine geholfen, nach Israel zu flüchten, jüdischen Familien durch den Krieg. Aber inzwischen kommen mehr aus Russland als aus der Ukraine, weil sie zutiefst beunruhigt sind über die Entwicklung Russlands, weil sie irgendwie geöffnete Augen bekommen haben und sagen, nichts, viel weg. Es gibt keine Flüge mehr von Moskau nach Israel. Sie fliehen wie in der DDR über Drittländer. Die nehmen ihren Koffer, gehen nach Kasachstan, nach Istanbul und flüchten, lassen ihr Auto, ihr Haus, alles zurück, nur um rauszukommen. In solchen Zeiten leben wir. Bitte betet für Tausende, für Zehntausende Familien aus Russland, jüdische Familien, die raus wollen und momentan nicht rauskommen. Und sie werden als Vaterlandsverräter bezeichnet, wenn sie das Land verlassen, kommt uns alles sehr bekannt vor. Es erscheint unmöglich, aber Gott handelt. Es sind wohl mehr noch als 500.000 aus der Ex-Sowjetunion Juden, die noch kommen werden, die Gott jetzt ruft. Und eben Ezer konnte Tausenden von ihnen helfen. Es begann dieser schreckliche Krieg. Es wurden Hotlines geschaltet und es sah so aus an der Grenze in den ersten Tagen, chaotisch. Und es war furchtbar, Menschen kamen mit Plastiktüten, tagelang gelaufen, mit Säuglingen auf dem Arm, sich in Wäldern versteckt vor den Kämpfen. Ihr glaubt nicht, die Realität ist viel schlimmer als das, was wir in den Medien sehen. Wir haben Teams in der Ukraine, wir haben EZA-Teams in Russland, die unter großer Gefahr dort dienen. Bitte betet für unsere Mitarbeiter. Und das ist konkret eine Familie, der wir geholfen haben aus der Ex-Sowjetunion. Wir sind zu ihrer Wohnung gefahren, haben sie abgeholt, haben beim Packen vorher geholfen, die Papiere klarzumachen. Und hier bringen wir sie zum Airport nach Israel. Ja, ihr Lieben, ihr kennt diese Dame, Corrie ten Boom, und damit will ich abschließen. Corrie ten Boom ist Jüdin gewesen. Sie ist schon vorausgegangen. Sie ist schon in der himmlischen Heimat angekommen, die noch auf uns wartet. Und sie war ja versteckt in Holland mit ihrer Familie. Sie wurden verraten. Sie kamen ins Konzentrationslager als Juden aus Holland. Und dort hat sie miterleben müssen, wie ihre Schwester furchtbar zu Tode kam, wie sie durch ein Wunder Gottes überlebt hat. Und eines Tages ist Corrie ten Boom auch wieder durch Deutschland gereist. Ich habe mir noch mal erzählen lassen von Augenzeugen. In den Kirchen, wo sie gesprochen hat, waren nicht Hunderte, es waren Tausende. Die Menschen standen in den 50er Jahren, 60er Jahren, solange sie lebte, hat sie gepredigt, weltweit. Die Menschen standen vor den Kirchen in Deutschland, um sie zu hören, ihr Lebenszeugnis. Und dann erzählt sie, wie in einer deutschen Kirche sie von der Liebe Gottes predigt und die Menschen aufruft, kommt zu Jesus, unser Gott ruft euch heute. Und plötzlich kommt ein Mann bei dem Aufruf nach vorne durch den Mittelgang ihr entgegen. Und je näher dieser Mann kommt, wird ihr klar, das ist einer der schlimmsten KZ-Wächter, der dort ihr entgegenkommt. Sie erkennt sofort ganz genau sein Gesicht. Und sie erstarrt wie zur Salzsäule. In ihr sind Gedanken des Hasses und der Aggression. Und sie möchte am liebsten weglaufen oder sie möchte auf diesen Mann losstürzen und ihn packen. Aber dann spricht plötzlich ganz leise so Gottes Stimme, Gottes Geist zu ihr. Und Gott sagt zu ihr, vergib, streck ihm die Hand entgegen. Und es ist ein massiver innerlicher Kampf, von dem sie erzählt. Und dann streckt sie ihm die Hand entgegen und sagt, ich vergebe ihnen. Und diese Corrie ten Boom sagt, you can't love God without loving the Jewish people. Du kannst Gott nicht lieben, ohne auch irgendwie die jüdischen Leute zu lieben. Liebe Geschwister, wir leben in besonderen Zeiten. Danke für eure Liebe zu Israel. Danke, dass ihr den Gott Israels liebt. Danke, dass ihr das Wort Gottes liebt. Danke, dass ihr betet und dass ihr ein Teil seid von diesem großen Segen Gottes, der uns erreicht hat. Geh als Gesegneter, geh als gesegnete Frau, als gesegneter Mann hinein in das, was vor dir liegt. Gott ist mit dir. Der treue Gott, der zu Israel treu ist. Er ist auch treu über deinem Leben, über Bitten und Verstehen. Er lässt dich niemals im Stich. Amen.